Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtisch, einer regulären Ausgabe. Und ich mach's kurz, bevor ich hier wieder meinen ganzen Standardtext runterratter. Den Tele-Stammtisch gibt's inzwischen in zwei Feeds. In diesem Feed, also in diesem RSS-Feed, den ihr gerade hört, in dem gibt's reguläre Ausgaben, so eine wie heute, in der einfach mal ein paar Leute zusammenkommen und über ihre Hobbys sprechen. Hier gibt's Interview-Specials und es gibt noch diesen zweiten Feed. In diesem zweiten Feed, da finden die ganzen Filmkritiken statt, die wir besprechen. Wir haben inzwischen eine Crew von ca. 15 Leuten, die regelmäßig in Presseverführung gehen, sich Streams zu Hause angucken oder auf andere Art und Weise irgendwelche Filme schauen und die dann für uns besprechen. Wir machen das manchmal im Team, manchmal machen wir das alleine. Also um es kurz zu machen, da geht die Post ab. Und wenn ihr Bock habt auf aktuelle Filmbesprechungen vor dem Kinostart, dann guckt da unbedingt mal in den Stream rein, falls ihr euch gewundert habt, warum die Filmkritiken zurzeit nicht bei euch im Podcatcher auftauchen. Heute ist so eine ganz reguläre Ausgabe. Da kommen wir zusammen und plaudern einfach mal eine Runde über Hobbys, man könnte sagen über Gott und die Welt. Wir treffen uns quasi im Skype und gucken einfach mal, was passiert. Und ich habe heute wieder eine erlesene Auswahl an Gästen am Start. Das sind drei Kolleginnen bzw. Kollegen, die ja auch eben zwischen dieser größeren Tele-Stammtisch-Crew zugehörig sind. Und ganz zu Beginn möchte ich die liebe Pia begrüßen. Hallo.
Hallo, Andi.
Eine wahre Freude, dass du wieder am Start bist. Wie geht's dir?
Mir geht es ganz gut, ja. Also wie immer eigentlich. Ja, bist auch viel zu tun, aber das ist auch wie immer. Nichts Neues also.
Wunderbar. Offensichtlich eine frohe Natur. Mega nice. Dann ist noch jemand dabei, der jetzt auch bei den Filmkritiken schon dauernd am Start war, der jetzt sogar seine Freundin mit schon in die Filmkritiken reingeschleust hat und der uns ursprünglich in Stuttgart quasi begegnet ist, beziehungsweise mir zum Interview. Ich begrüße ganz liebherzend, ich glaube, das ist ein richtig cooles Wort, das behalten wir drin und schneiden es nicht raus. Moin, Andi.
Moin, moin.
Na, wie ist es?
Ach, ganz gut. Ich mache jetzt noch mal mit, obwohl ich ein bisschen kränkele, aber ich wollte ein bisschen mit euch quatschen, bevor ich einfach nur alleine zu Hause rumsitze und nichts mache.
Sehr, sehr gut. Der Tele-Stammtisch als Therapie, wunderbar. Jo, und Nummer 3 in der Runde ist jemand, der bei uns eben auch bei den Filmkritiken häufiger schon dabei gewesen ist, den ihr jetzt ganz aktuell am Donnerstag in der Besprechung hören könnt. Und auch dich möchte ich herzlichst begrüßen. Moin, Dominik.
Guten Abend.
Guten Tag.
Ja, guten Tag auch.
Du bist ja ganz aktuell auch voll mittendrin standen wir dabei. Ich habe gestern Abend noch Dateien von dir und Patrick bekommen. Ihr habt ja mal eben so eine Stunde über zwei Filme gesprochen, die thematisch sehr nah aneinander liegen. Da bin ich mal mega gespannt. Das ist ja schon mehr als nur ein Single-Cast, wo mal Leute so 5 bis 10 Minuten über den Film plaudern. Ihr müsst da eine richtige Diskussion entfacht haben. Worum ging es denn in diesem Gespräch?
Es ging ja um die beiden Filme zu dem Massaker auf Utøya. Also diesem von dem norwegischen Rechtsextremisten. Und es gab ja zum einen den Netflix-Film 22. Juli, der lief letztes Jahr, im Oktober kam er zu Netflix. Und davor gab es noch einen anderen, dann direkt aus Norwegen. Ja, und wir haben halt beide besprochen. So halt, also jetzt nicht miteinander abgeglichen, aber das hat sich halt wunderbar ergänzt thematisch. Und es gab durchaus, also es sind beides durchaus kontroverse Werke, würde ich sagen. Also es ist ja generell schon irgendwie die Grundfrage, ob man überhaupt sowas verfilmen muss. Und vor allem der Film aus Norwegen hat halt schon einen relativ radikalen Ansatz und da konnte man sich sehr gut drüber austauschen.
Da bin ich gespannt. Ich habe mir das beide zugeschickt und ich glaube, das müssen wir auch entsprechend gebührend irgendwie dem Ganzen auch eine Plattform geben. Deswegen kriegt ihr da auf jeden Fall eure eigene Ausgabe zu. Denn mit einer Stunde Material, denke ich, da kann man sich ordentlich drauf einlassen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank schon mal. Und was das genau ist, was die Jungs da aufgezeichnet haben, das kriegt ihr nur raus, wenn ihr den zweiten RSS-Feed abonniert. Juhu! Also macht es mal unbedingt, dann ihr merkt schon, da verpasst ihr sonst einiges. Das wäre doch voll schade drum und so. Jo, heute ist es wieder so, dass jeder seine Themen so ein bisschen selbst mitgebracht hat. Wir gucken mal, was passiert. Und ich muss aber sagen, ich habe bei so ziemlich allen Themen das Gefühl, da kann jeder hier in der Runde ein bisschen was zu beitragen. Und unter anderem soll es heute gehen um eine der gefühlten mindestens 100 Superhelden-Serien, die es in letzter Zeit so gab. Da gibt es ja wirklich nicht echt eine Menge, ne? Also, Pia, wenn wir mal gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken wollen, ist es überhaupt noch möglich, alle Superhelden-Serien zu gucken?
Weiß ich ehrlich, ich glaube, ich habe viele gesehen oder alle gesehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es sind gar nicht so viele. Ich glaube, wir sind einfach nur im Thema drin und das kommt uns viel vor. Stell dir mal vor, wie viele Krimiserien es gibt oder romantische Serien oder, weiß ich nicht, Dramaserien. Da gibt es genauso viele oder noch mehr, also bestimmt mehr. Das kommt uns einfach nur gerade so vor, weil der Trend mehr in das Mainstream reingeht, habe ich das Gefühl. Also eine viel größere Masse wird darauf aufmerksam und da wird mehr drüber gesprochen im Internet einfach.
Ja, es sind halt, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen drüber. Hast du Black Lightning gesehen?
Black Lightning habe ich gesehen, ja.
Auch gesehen, okay. Das wäre jetzt so eine, wo ich gedacht habe, die hat nicht jeder auf dem Schirm gehabt. Aber wenn du die auch gesehen hast, ist gerade. Und hast du Green Arrow komplett geguckt?
Ja, also.
Okay, ich merke, du hast die wirklich alle gesehen.
Ja, also ich bin. Ja, so Green Arrow. Also was heißt, also die gerade in den USA laufen. Da bin ich gerade nicht up to date. Also früher habe ich die tatsächlich, die letzten zwei Staffeln von Supergirl, Arrow, Legend of Tomorrow und Flash habe ich tatsächlich auf Amazon gekauft. Also da gab es so einen Staffelpass. Das bedeutet, du konntest direkt nach dem Release, nachdem das in den USA draußen ist, hast du die Folge dann auf dem Schirm gehabt. Das hast du irgendwie 30 Euro oder so gezahlt und konntest dann immer auf die nächste Folge warten. Aber das bieten die gerade mit den neuen Staffeln, die ganz aktuell sind, nicht an. Das ist sehr schade. Da gibt es schon irgendwie Gerüchte, ob die irgendwie im Twist mit DC sind oder so. Ich weiß es nicht, was da los ist. Man kann auf jeden Fall zurzeit einen Staffelpass nicht kaufen. Man kann die Folgen aber einzeln kaufen. Das mache ich aber nicht, das ist mir dann doch zu teuer. Weil du dann pro Folge irgendwie, weiß ich, 3 Euro oder so zahlst. Und bei 20, 22 Folgen ist das mir dann doch zu viel.
Das ist definitiv eine Menge Kohle, ne? Ich habe irgendwie einen Teil der Flash-Sachen mir bei Prime eben angeschaut, was da so gibt. Ich habe auch, glaube ich, einiges gesehen, aber bei weitem nicht alles. Andi, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Du bist ja nun auch quasi Comic-Künstler. Hast du auch die TV-Umsetzung ein bisschen im Blick?
Da bin ich eigentlich ziemlich auf Marvel beschränkt. Also Daredevil, Punisher, Jessica Jones. Ich habe mal ein bisschen Flash geschaut und auch Gotham. Aber da bin ich keineswegs up to date. Gotham fand ich eigentlich ganz witzig. Aber irgendwann habe ich dann den Anschluss verpasst. Und ich bin zurzeit eh nicht so der Seriengucker, weil du mich so oft ins Kino schickst.
Ja, aber es ist ja eigentlich doch ein geiles Zeichen. Ich meine, es gibt im Kino definitiv mehr als eine Handvoll Superheldenfilme im Jahr. Diverse große Studios bombardieren uns förmlich mit Blockbustern, so gefühlt, was ich ganz geil finde. Die Serien finde ich per se auch interessant, aber das ist dann so zeitlich schon mega anstrengend. Und da ist doch cool, weiß nicht, da leiden doch dann andere Sachen drunter. Ich meine, Dominik, um dich mal noch mit ins Boot zu holen, bist du so der Seriengucker? Interessieren dich vielleicht die Superhelden-Serien auch ein bisschen?
Superhelden-Serien jetzt nicht im Speziellen. Ich bin durchaus ein Seriengucker. Ich habe zum Beispiel, also um jetzt auch mal ins DC-Boot zu steigen, ich habe die Hälfte, glaube ich, der ersten Staffel Gotham gesehen und meine Freundin hat sie so Guilty Pleasure-mäßig weggeguckt auf Netflix und ist jetzt aber irgendwie mit der vierten Staffel dann endgültig raus, glaube ich. Mhm. Also sie war da nicht so wirklich begeistert von, Dings hat sie, glaube ich, noch hier bei der Stange gehalten. Hier Jerome, glaube ich, den Cameron Monaghan spielt. Also diesen Maybe-Joker.
Mhm. Ja, also Gotham ist eigentlich die beste DC-Serie aus der Reihe, finde ich. Also deshalb verstehe ich das gerade nicht. Die ist eigentlich ziemlich gut.
Aber Gotham gehört nicht zum Arrowverse, glaube ich, oder?
Nö, macht ja nichts. aber von den DC-Serien ist sie, finde ich, die beste aktuell.
Also ich kann da halt nur, ich habe die erste Hälfte der ersten Staffel, wie gesagt, gesehen und die fand ich so ein bisschen, ja, sie ist halt, der Serie merkt man durchaus an, dass, also die Comic-Wurzeln kommen da halt sehr durch. Ja. Das kann man bewerten, wie man möchte, aber also ich fand die von der Ausstattung oder von der Optik fand ich die halt sehr kurios. Aber ich weiß nicht, irgendwann hatte sie mich verloren. Es kann auch sein, ich habe mir die irgendwie vor 2 Jahren oder was auf Netflix mal angeguckt. Da war ich irgendwie ziemlich, ziemlich krank und hatte unendlich viel Zeit zu bingen. Und ja, so wahnsinnig viel weiß ich da jetzt auch nicht mehr von.
Ja, aber sogar
die geht, jetzt auch zu Ende, glaube ich, ne? Oder?
Ja, die hört, glaube ich, nach der 5. Staffel auf oder so. Aber ich glaube, das war auch schon vorher geplant. Also das, die ist eigentlich sehr erfolgreich. Aber irgendwann hat das ja auch mal ein Ende, weil ja der Junge auch irgendwann mal erwachsen wird. Ne? Also das geht dann ja nicht so ewig lange weiter. Aber Gotham hat halt so viel Interaktion mit den Bösewichten. Ne? Also es geht mehr so um die Bösewichte, um das Gotham Police Department. Und das ist sehr, also es hat wenig mit Helden zu tun. Das hat halt mit dem jungen Bruce Wayne zu tun und sehr düster angehaucht, sehr brutal. Und deshalb finde ich die Serie auch extrem gut, weil auch so viele Bösewichte, die ich teilweise auch noch gar nicht kannte, weil ich ja erst seit 3 Jahren so wirklich in einem Comic-Metier dabei bin. Aber es macht auch dann neugierig auf die Comics und auf mehr und so weiter. Und finde ich super, super genial.
Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ich hatte das so im virtuellen Flurfunk mitbekommen, dass jetzt eine Alfred Pennyworth-Serie kommen wird?
Ja, das habe ich auch gehört. Eine Prequel-Serie quasi, wo man vermutlich seine Ausbildungszeit ein bisschen in Fokus rückt. Ja.
Mit demselben Schauspieler?
Nee.
Den nicht. Den fand ich ja echt cool, muss ich sagen, in der Serie.
Ja.
Also der hat ja sowas, der ist so die perfekte Mischung aus, vital, aber erfahren, könnte man sagen. Also er ist jetzt nicht, weil, also Michael Caine war ja schon ziemlich alt, zum Beispiel in den Dark Knight-Filmen. Und Dings hat dann eher noch in diese Kerbe geschlagen, Jeremy Irons dann jetzt zum Beispiel in den Snyder-Filmen.
Naja, musst du dir vorstellen, Gotham spielt ja auch 20 Jahre früher oder 15 Jahre früher. Da ist er dann noch ein bisschen jünger. Also müsste er ja sein, der Alfred.
Aber Bruce wird doch dann im Verlauf der Serie dann auch zu Batman, oder?
Ich weiß es nicht, so weit bin ich noch nicht.
Ach so, sorry.
Ich glaube, so weit sind wir alle noch nicht.
Spoiler. Ja, ich hatte es nur irgendwie mal gelesen, glaube ich.
Das ist doch kein Spoiler, nee. Also weiß ja jeder, aber ob es dann auch. Ich glaube aber nicht, weil in den Comics ist er ja, also wenn man es jetzt comicgetreu macht, hat er ja erstmal eine Weltreise gemacht, ne? Und dann hat er sich erstmal weitergebildet und hat jahrelang trainiert. Das geht ja gar nicht. Und der ist ja in der Serie, wie alt ist er da? 14, 15, 16, ich glaube, im Laufe der Serie wird er dann 17, 18 oder so. Und da ist er noch viel zu jung. Da war ja Batman, glaube ich, erst mit 25 oder so. Das würde gar nicht passen.
Ja, er ist ja in den Comics, glaube ich, seit ewigen Zeiten Mitte 30 oder so, ne? Also so ein bisschen wie bei den Simpsons, die Kinder, die nie älter werden.
Ich glaube, in den Comics pendelt das immer so zwischen 25 und 35, weil ja seine Robins ja auch immer älter werden. Irgendwie.
Ja gut, stimmt.
Ich weiß es nicht. Irgendwann ist er dann auch mal, ich habe keine Ahnung, das geht mir noch zu weit. Das ist ja 80 Jahre Comicgeschichte.
Ja, spätestens seitdem ja quasi Reboot in den New 52 ergibt das alles überhaupt keinen Sinn mehr. Also es gibt einen riesen Zeitparadox, das so viel kann ich mal an der Stelle mal konnte einwerfen. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Also klar, okay, so Figuren sterben halt nicht und werden nicht alt, die sind halt jetzt, also der ist maximal 40 und der ist eben auch schon seit 30 Jahren maximal 40, verstehst du? Also da ist jetzt nichts Besonderes und gerade eben, wenn man sich vor Augen hält, was für Robins er hat, was für Ausbildungszeiten diese Robins hatten, wie lange er ungefähr mit welchem Robin zusammengearbeitet haben muss, was es da auch so ungefähr an Geschichten gibt und so, dann ergibt das vorne und hinten keinen Sinn. Das muss man einfach schlucken. Das ist halt jetzt einfach so, dass es einfach total crazy ist.
Aber ist das nicht so, dass der maximal so ein halbes Jahr mit den Robins trainiert? Die gehen dann doch so ein automatisches Training durch. So ein Training, was er selbst dann aufgenommen hat in so einem Holodeck. Und dann machen die das so ein halbes Jahr lang. Nur von morgens bis abends trainiert. Und dann sind sie voll der Martial Arts-Kämpfer im Blute mit mehreren Stilen und so weiter. Was auch eigentlich total unlogisch ist. Aber ist das nicht so, dass sie dann voll schnell, voll gut kämpfen können?
Also ich bin mal so, also ich glaube jetzt einfach mal, dass die eine ganz krasse Ausbildung kriegen, aber ich sag mal so, als damals Dick Grayson eingeführt worden ist, da hat der garantiert in keinem Holodeck trainiert, denn das Ganze ist eine Sache, die damals einfach unvorstellbar war und deswegen in den Comics nicht aufgetaucht ist. Es gibt in aktuellen Comics, wenn man sich eben aktuelle Sachen anschaut, beispielsweise kann ich mich erinnern, das war sogar noch vor den New 52 in den Outsiders, da haben wir auch schon so Trainingsszenarien oder wir haben in einzelnen Comics, so generell auch so Holo-Sachen, insbesondere aktuell auch bei der Rebirth-Serie, ist da bei Detective Comics ganz viel mit diesem Holo-Trainings-Dingsbums in diesem Glockenturm. Aber letztlich ist das eine relativ moderne Erscheinung, modernes Element, das sie da bei den Batman-Comics benutzen. Das war jetzt noch lange nicht immer so. Also überhaupt die Idee von Holodeck, sage ich mal, die ist relativ spät erst in den Batman-Comics aufgetaucht. Das ist jetzt ein Weg, das vielleicht so ein bisschen zu beschleunigen. Aber ich meine, es gab allein schon pro Robin mehrere Ausgaben und Geschichten, wo Weihnachten ist. Ja, und einmal Weihnachten ist ein Jahr. So, und wenn man einfach nur so versucht, ein bisschen System reinzubringen, dann stößt man da an gesunde Grenzen. Und ich glaube, das sollte man einfach dann nicht so eng sehen. Und deswegen haben wir kurz mal einen Einwurf gemacht zu den zum zeitlichen Verlauf bei Batman. Aber wir waren ja eigentlich bei den Serien stehen geblieben und da gibt es eben eine ganze Menge und ich habe gefühlt ganz viel noch nachzuholen. Ich habe zum Beispiel viel mal Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen und habe es leider nicht geschafft, mir die aktuellen Staffeln zu geben. Und jetzt ganz aktuell gibt's was.
Oh, die ist auch gut.
Ja, echt.
Die ist auch gute Serie.
Ganz ehrlich, ich fand auch, ja, dieses Forscherpärchen, also das war, ich fand das echt schön. Ich stehe überhaupt nicht unbedingt auf so Liebesromantik-Dinger, aber dieses Forscherpärchen bei Agents of S.H.I.E.L.D. in den ersten Staffeln, das hat mir echt gut gefallen.
Ja, also die ganzen Staffeln sind klasse, super. Also ich bin da später ein bisschen rausgekommen, weil ich keine Möglichkeit hatte, die zu gucken. Ich hatte mein Sky-Abo nicht mehr und irgendwie liefen die nirgendwo, sondern nur auf Sky. Und ich wollte dann warten, bis die dann auf Blu-ray draußen sind. Dann wollte ich sie mir dann wahrscheinlich holen. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin da irgendwie nicht mehr so hinterher. Aber sonst sehr, sehr gut.
Jetzt dann doch wieder Serien auf Blu-ray. Um kurz dazwischen zu grätschen.
Wenn ich da nicht anders rankomme.
Ja, das wird ja dann eventuell die Zukunft sein, ne? Sag ich mal. Also das, um das mal kurz einzuwerfen, hier mit diesen, weil ihr hattet ja auch gerade über die ganzen Marvel-Serien gesprochen von Netflix, die werden ja jetzt einen nach dem anderen irgendwie gecancelt, ne? Wie ich das mitbekommen hatte.
Ja, aber nur wegen DC Universe wahrscheinlich, ne? Wegen dem US-Pay-TV-Sender. Falls die Zuhörer davon noch nicht gehört haben. DC Universe ist ja da online. Und die ziehen wahrscheinlich da überall ein bisschen was ab, ne, damit sie das da online zeigen können. Ich weiß, also es vermutet ich.
Ja, ich meinte jetzt die Marvel-Serien, meinte ich jetzt, weil das hängt ja mit Disney Plus zusammen.
Ach so, ja, kann auch sein. Also dasselbe Problem wahrscheinlich, ja.
Die laufen dann jetzt aus, die Lizenzen, und ist ja auch die Rede davon, dass hier, also die will ich mir tatsächlich ansehen, Daredevil. Da bin ich echt mal gespannt drauf, weil ein Kumpel hatte mir irgendwann mal, glaube ich, eine Szene völlig aus dem Zusammenhang gezeigt. Da gab es einen mega geilen Kampf irgendwie in einem Treppenhaus oder was als Plansequenz, und das sah so geil aus, das hatte schon wirklich so John Wick-Vibes bei mir.
Und viel zitierte Hallway-Scene.
Ja, also Daredevil ist vom Kampf, von der Kampftechnik her, also von den Sequenzen und der Choreografie extrem genial. Deshalb gefällt mir die Serie auch so gut.
Die geht dann auch eher so ein bisschen in die Batman-Richtung, ne? Also nicht so Marvel-typisch, sage ich jetzt mal.
Schon sehr düster, ja.
Was heißt Marvel-typisch? Ich finde eigentlich alle Serien von Marvel eigentlich relativ düster. Ich finde nur die Filme, also die Filme und die Serien haben ein anderes Tenor, also
ja,
die sind unterschiedlich.
Ja, das fällt auch ganz klar ins Auge. Also ich muss zugeben, dass ich dann vielleicht auch die Serien durchaus dann reizvoller fände. Also mit den Filmen bin ich irgendwie, werde ich nicht mehr glücklich, glaube ich.
Hast du Jessica Jones gesehen, die Serie?
Die möchte ich noch sehen.
Weil die ist ja total düster. Also die finde ich zu krass düster. Das hat mir wiederum nicht gefallen.
Die ist
ja, also weil die Frau, die ist ja total kaputt, ne? Die säuft ja, die hat wilden Sex mit irgendwelchen Leuten, die hat so ein schäbiges Büro und also die ist völlig kaputt, ne? Und die will auch keine Superheldin sein. Da ich mir, hä, wieso soll ich mir eine Superhelden-Serie angucken mit einer Superheldin, die keine Superheldin sein will? Ne? Also, aber viele finden die Serie auch richtig toll, ne? Das ist aber nicht so mein Ding gewesen.
Also ich kenne jemanden bei Moviepilot, der auch eine regelmäßige Kolumne schreibt. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Mr. Vincent Vega heißt der überall im Netz. Und der führt ja geradezu einen argumentativen Feldzug gegen das Marvel Cinematic Universe. Aber Jessica Jones hat den irgendwie gekriegt, glaube ich. Also so als absoluter Marvel-Gegner, die Serie hat er, glaube ich, dezent gefeiert, wie ich das mitbekommen habe.
Mhm. Ja, die sticht auch extrem raus aus den Serien.
Ja, die fällt schon raus, würde ich sagen, ne? So rein aus dem,
ja,
aus dem Katalog einfach.
Aber bei dieser Vielzahl an Comic-Serien und Superhelden-Serien, da musst du doch irgendwie auch rausstechen. Das können doch nicht alles einfach nur so Alpha-Tiere sein, die alleine die Welt retten müssen. Das geht doch gar nicht. Du musst doch irgendwie, ja, sag ich mal, besondere Facetten und Charakterzüge haben, die deinen Charakter oder insbesondere die Darstellung dieses Charakters so ein bisschen zu was Besonderem machen. Also, das ist
ja
halt,
also bei ja.
Geht ja nicht anders. Ich meine, keine Ahnung, wenn wir uns zum Beispiel angucken, Supergirl zum Beispiel, habe ich jetzt die komplette erste Staffel gesehen, aber das ist halt aalglatt. Das könnte jede andere Serie auch sein. Das könnte auch, genau genommen, könnte das auch eine Weiterentwicklung der Smallville-Serie sein. Das ist einfach aalglatt. An dem, da ist überhaupt nichts Besonderes. Aber das ist ein Stück weit eben auch der Fluch, der diesen Supergirls und Supermans eben auferliegt, dass sie halt eben als die Pfadfinder optimal perfekte Figuren sind. Aber eben so ein bisschen spannendere Figuren, wie sie zum Teil eben hier bei diesen, ja, Marvel-Serien mit drin sind. Oder Legion ist ja auch eine Superhelden-Serie aus dem Marvel Universum, insbesondere eben aus dem X-Men-Bereich, mit einer sehr interessanten, ambivalenten Figur. Das musst du schon irgendwie heutzutage, glaube ich, machen, wenn du nicht im großen Matsch untergehen willst.
Moment, aber zu Supergirl muss ich noch was sagen. Also die erste Staffel, also ich habe auch da alle Staffeln gesehen. Die erste Staffel, da hatte ich aber das Gefühl, die weiß noch nicht so, in welche Richtung sie gehen will. Ne? Also die war wirklich zu perfekt, so die Staffel. Und da wurden auch sehr viele Reden gehalten, halt über Frauen, über die Stärken von Frauen, sehr viel Feminismus und Optimismus und alles Mögliche, ne? Und dachte ich mir so, oh mein Gott, ne? Muss ich mir das echt antun? Und dann die zweite Staffel war dann schon wesentlich besser, dann wurde auch ein neuer Charakter integriert. Aber die geht dann schon, also man merkt dann schon, dass sie nicht perfekt ist, die Frau. Also die macht dann auch schon Fehler. Und man weist dann natürlich auch darauf hin, dass man sich so nicht verhalten soll und so weiter. Also es ist eher so, wirkt so für mich auch wie so eine Coming-Age-Serie, so für Frauen. Das, ich glaube, da wird auch eine andere Zielgruppe angesprochen.
Ich hatte nur mitbekommen, dass John Cryer jetzt gecastet wurde, irgendwie als Lex Luthor für die Serie. Irgendwas hatte ich gelesen davon, meine ich. Also hier aus Two and a Half Men, John Cryer.
Ach so, der, ja.
Was willst du damit sagen? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ja, fand ich jetzt halt nur so kurios, weil man ja nichts mehr großartig von ihm gesehen hat und ihn ja eigentlich dann auch eher so, also ich frage mich dann halt, wie dann so seine Interpretation von der Figur ausfallen würde und wie das jetzt dann für euch Comic-Fans dann zum Beispiel ist, also die ja halt die Figur sehr lange kennt und auch wahrscheinlich viele Inkarnationen, weil ich muss zugeben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was man so von John Cryer kennt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sein Lex Luthor so ein bisschen in die Kerbe von Jesse Eisenbergs schlagen könnte.
Ich weiß es nicht. Mich stört das generell in der Supergirl-Serie, dass diese Thematik Frauen, dass das so krass, also überhaupt so krass thematisiert wird. Auch die Gegenspieler sind in dieser Serie meistens dann auch Frauen. Die Freundinnen von Supergirl sind irgendwie meistens Frauen. Also ganz wenig Männer, die eine große Rolle spielen. Und wenn sie dann da sind, sind das irgendwie nur Beiwerk und haben nicht so viel zu sagen. Selbst da die Romanzen, die da sind, sind auch sehr seltsam. Deshalb finde ich das gut, dass Lex Luthor dazu kommt, aber der wird wahrscheinlich auch nicht viel zu melden haben in der Serie, so wie ich die kenne. weil es ging ja in den ersten Staffeln ging es um die Schwester von Lex Luthor, ja. Ich wusste auch nicht, dass es da eine Schwester je überhaupt gab. Vielleicht wurde sie auch nur für die Serie erfunden.
Die gab's, die gibt's schon länger. Sie sitzt im Rollstuhl, okay. Und er ist da nicht ganz unschuldig dran.
Achso, sie sitzt im Rollstuhl. Also, okay, in der Serie sitzt sie zum Beispiel nicht im Rollstuhl oder noch nicht. Ich weiß es nicht, ob es noch passiert. Keine Ahnung. Und und dann auch diese ganzen Gegenspieler. Es sind immer nur Frauen, 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 Frauen. Und ich meine, Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin auch so eine Art Feministin. Also ich mag das, wenn starke Frauen mal in den Vordergrund gerückt werden, auch als Vorbild und so, aber wenn man dann, aber man kann auch übertreiben. Echt, man kann auch übertreiben. Wirklich. Und es gibt halt so eine Art Romanze, ich will jetzt nicht spoilern, die halt zwischendurch auch stattfindet. Aber Augenmerk liegt immer auf Supergirl und der Typ, der tritt nicht, auch selbst wenn es um Kämpfe geht oder so, wird sie halt immer in die Mitte des Bildes gerückt und weiß nicht, er kriegt noch nicht mal sein Kostüm, weißt du, so, das ist so, ah, oh, das stört mich schon wieder. Ich will auch, als Frau will ich auch einen Mann irgendwo sehen, den ich auch so ein bisschen anhimmeln kann, weißt du? Denke ich mir so, was ja, soll das denn?
Dann casten sie für, irgendwie verknüpfen sie es dann doch wieder mit dem aktuellen DC Universe im Kino und dann hat Jason Momoa einen Gastauftritt. Bestimmt, dann bist du glücklich.
Naja, auf jeden Fall war da auch ein Schauspieler in Supergirl dabei, den ich schon aus Vampire Diaries sehr, sehr mochte. Er hat da sehr, sehr geniale schauspielerische Leistung gebracht. Er hat da einen Bösewicht gespielt. Chris Wood heißt er. Und ja, und da war er halt in Supergirl und hat da aber auch nicht viel machen können. Naja, und da, deshalb habe ich auch Sorge, dass die Batwoman-Serie, weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, die ja bald kommen soll, dass die vielleicht auch zu feministisch sein wird. Und dass auch, dass die da auch so übertreiben. Ich habe da ein bisschen die Sorge, aber da will ich jetzt nicht zu viel spekulieren.
Da war doch auch irgendwie ein Riesentheater drum, ne? Irgendwie, dass das eine wie war das nochmal?
Das ist der Internet-Mob schon wieder.
Ja,
wer angeblich nicht, also sie hatten eine lesbische oder Bi-Frau irgendwie gesucht, weil der Charakter selber auch irgendwie so ist und sie wollten mal ein bisschen, wie nennt man das, wenn man Leute sucht, die auch mal ein bisschen unterschiedlich sind und so, dass man sich immer nicht nur auf Heterosexuelle
konzentriert
und so weiter.
Ja, Diversity, genau. Ja.
Richtig, genau. Und das wollten die da wohl irgendwie ein bisschen durchsetzen. Und dann haben sich, irgendein Internetmob hat sich dann beschwert, dass sie nicht lesbisch genug sei, angeblich. Also sie haben sie voll gemobbt aus unerfindlichen Gründen. Ja, und da ist der ganze Internetmob wieder auf sie drauf gehetzt. Und da hatte sie, glaube ich, sogar ihr Instagram- oder Twitter-Account dann löschen müssen oder stilllegen müssen, weil das natürlich auch grässlich war. Und ich weiß es nicht, was da los war. Das ist, du brauchst ja nur mit irgendwas im Internet kommen, irgendwas erzählen, dann springen alle drauf rein, weil sie Langeweile haben, nichts zu tun haben, depressiv sind oder whatever, damit sie irgendjemanden haben, worauf sie rumhacken können. Das ist wie, weiß nicht, ihr kennt ja den Film Die Schöne und das Biest, ne? Da ist das Biest im Schloss und dann kommt dann eine ganze Mob aus dem Dorf mit Heugabeln und Fackeln und stürzen dann auf das Schloss drauf, um das Biest dann irgendwie abzufackeln, nur weil es halt eben anders aussieht oder was auch immer, ne? Und so habe ich das Gefühl, benimmt sich das Internet regelmäßig. Da ist irgendwas, du brauchst nur irgendeinen Grund halt irgendwie ins Internet setzen, dann musst du das irgendwie dann streuen, dann hat das irgendwelche Likes und dann bildet sich ein Mob und dann sind sie alle drauf.
Aber das ist eigentlich ein ganz guter Moment, um da vielleicht mal auch diese Parallelen zu den Themen, die wir heute noch haben, mal zu ziehen, denn das ist ja genau so eine Beobachtung, wie du sie gemacht hast, haben wir jetzt ja aktuell schon wieder. Wir haben, nur mal so ein paar Namen zu nennen, erwarten uns in Zukunft ja noch weitere Serien. Unter anderem die Doom Patrol ist ganz aktuell angekündigt. Jetzt startet die Tage die Serie The Umbrella Academy. Wir wissen, dass es mit Krypton bald losgeht. Und in all diesen Fällen gibt es irgendwelche Promo-Bilder. Das sehen Leute, finden es mega kacke und machen einen riesen Shitstorm aus der Geschichte, ohne auch nur eine wirkliche Szene gesehen zu haben. Genauso ist es auch gewesen vor einigen Monaten bei Titans, wenn man sich das mal anguckt, was da die Kollegen teilweise auch berichtet haben. Wir waren doch alle sehr skeptisch, was Titans betrifft. Da war unter anderem eine Star Sapphire zu sehen, die eben aussah wie eine Drag Queen. Wir hatten einen äußerst brutalen Robin zu erwarten, laut Trailer, der eben nicht so handelt, wie wir den Robin gewohnt waren. Und eben noch eine Handvoll weitere Figuren, die zumindest so im ersten Anschein her nicht unbedingt sonderlich comicnah ausgefallen sind. Und da gab es schon viel Trouble. Jetzt hat sich meiner Auffassung nach das Bild ein bisschen geändert. Titans ist erschienen. Du hast auch geguckt, Pion, wirst uns da gleich ein bisschen was von erzählen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Wahrnehmung der Serie inzwischen deutlich positiver ist. Warum sollten also nicht auch Serien, von denen wir jetzt eher vielleicht so ein paar einfach Vorurteile mitbringen, wie zum Beispiel aktuell, ganz aktuelles Beispiel, gibt ein neues Foto vom Lobo, der wohl bei Krypton zu sehen sein wird oder in der zweiten Staffel, glaube ich, zu sehen sein wird. Und das ist eben nicht der riesen Metal-Hühner mit einem Kreuz breit wie ein Schrank, sondern das ist so ein Typ, ja okay, der isst gern Burger, er trinkt gern einen, aber er könnte echt nochmal eine Runde in die Muckibude gehen, um der Comicvorlage eher zu entsprechen. Oder bei der Doom Patrol einen Cyborg, der aussieht wie, keine Ahnung, mit einem Windows 95 PC ausgestattet. Also nicht unbedingt sonderlich High-End. So, und da gibt es so ganz viele Sachen, wo man eigentlich noch nicht viel gesehen hat, aber schon mal eine schlechte Meinung hat. Wie war das denn bei dir, Pia? Hast du da vor einigen Monaten diesen Shitstorm, nenne ich es mal, um Titans mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich haben sich, es gab einige Promobilder und Starfire war halt in dieser Kleidung zu sehen, die halt, wie du sagst, wie so eine Drag Queen aussah. Beast Boy war nicht grün im Gesicht, sondern nur an den Haaren und Robin war brutal. Und keiner konnte sich jetzt erklären, warum ist Robin jetzt so brutal? Warum sieht Starfire so aus? Warum sieht Beast Boy so aus? Und hast du nicht gesehen. Und da haben sich erstmal alle beschwert, weil es natürlich nicht Comic-like ist, ne? Aber ich bin da jetzt auch nicht drauf eingestiegen. Ich habe halt regelmäßig kommentiert, dass sämtliche DC-Serien und auch Marvel-Serien immer große Unterschiede zu Comics haben. Es ist immer so, es ist nie eins zu eins wie die Comics. Und das muss ja zur Serie, zum Thema der Serie passen, weil die Serie ist ja dann auch, hat ja immer so eine Art, also ich habe das Gefühl, DC will immer, dass jede Serie so ihre eigene Zielgruppe hat und dann versuchen die Serie so ein bisschen aufzubauen. Sie lassen sich von den Comics inspirieren, ne? Also sie machen es nicht eins zu eins und dann machen sie natürlich ein bisschen Fanservice. Das bedeutet dann, dass sie wichtige Dinge aus den Comics mit integrieren, die dann nochmal die Fans zufriedenstellen. Und deshalb war ich, also ich bin ohne Erwartungen an die Serie rangegangen, weil ich einfach wissen wollte, was haben die daraus jetzt gemacht? In welche Richtung wollen sie gehen? Und das wussten wir ja alle vorher gar nicht. Aber die Leute, die im Internet, haben natürlich direkt schon Vorurteile rausgehauen. Das kann ja nichts werden und die gucke ich mir auf jeden Fall nicht an und so weiter. Weil immer gleich oberflächlich beurteilt wird und in eine Schublade gesteckt wird.
Zeigt es nicht vor allem aber auch, wie sehr emotional einfach dieses Fandom ist? Die Leute sind halt Fans, die lieben das Genre und fühlen sich in den letzten Jahren sowieso total gut aufgehoben, weil eben gefühlt jeder andere diese Serien und Filme auch alle guckt. Und wenn man da eben ein Promobild sieht, das halt einfach mal nicht mit der Comicvorlage mithalten kann, eben weil es quasi ja eine Realverfilmung ist, das kann in Teilen gar nicht so absurd sein, wie die Comicvorlage eben ist. Das ist einfach so, ja, insbesondere jetzt zum Beispiel dieser Lobo. Lobo ist ja, das ist durch und durch eine Comicfigur, an der ist nichts natürlich oder echt oder real. Die kann saufen und ballern und einstecken wie Superman und ist auch der totale Draufgänger, ist eigentlich auch mega beweglich, obwohl es eigentlich ein dicker, fetter Klops ist, also zumindest so schrankmäßig, ja. Also ich sag nur, das Fandom ist halt eben sehr ausgeprägt und du kannst es dir doch mit solchen Leuten, für deren Herz quasi dieses Thema schlägt oder andersrum, deren Herz ja eben dafür schlägt, die kannst du doch eigentlich nur vor den Kopf stoßen, egal was du machst, oder?
Ja, ich glaube, man kann es keinem so wirklich recht machen. Man muss einfach akzeptieren, dass es da Unterschiede gibt und dass man, also man könnte es vielleicht schon darstellen, man könnte es comicgetreu darstellen. Es kostet natürlich aber eine Menge Geld, weil du vieles auch animieren musst oder du musst viel Geld in Kostümdesign und Make-up stecken. Wenn man so einen richtigen originalgetreuen Lobo machen will, wie viele Stunden muss er dann in der Kosmetik da sitzen? Na, 7 Stunden oder was? Der Drex von Guardians of the Galaxy, der meinte doch irgendwie, dass er 7 bis 8 Stunden oder 6 Stunden oder was auch immer da in der Maske sitzt, ne? Also das ist doch mega, das kannst du doch nicht bei jeder Folge machen. Das ist doch, geht doch Unmengen in Kosten. Und man muss dann auch überlegen, also was kann man machen und was will man machen? Und eine Serie ist halt eben ein bisschen anders als ein Comic. So ein Comic hast du in, weiß ich nicht, so ein Band hast du vielleicht in einer Stunde durchgelesen oder so und dann hast du da so eine tolle Story mit viel Action und so viele unglaubliche Dinge, die du auch nicht in der Serie immer darstellen kannst. Ich meine, es ist ja auch kein Game of Thrones, ne? Also, ja. Ich weiß es immer nicht, was die Leute erwarten. Ich verstehe es nicht. Also man kennt doch alle Serien, die bisher rausgekommen sind und die waren alle immer unterschiedlich zu den Comics.
Andi, wie sieht das bei dir aus und auch bei dir, Dominik? Dieses Titans, was da eben jetzt angelaufen ist, was ja überraschend positive Kritiken jetzt kriegt, weil eben komplett quasi die ganze Staffel da ist. Oder soweit ich weiß, zumindest ein Großteil, glaube ich schon. Ist das was, was euch so ein bisschen bockt, worauf ihr Interesse, also wo ihr Interesse dran habt?
Ich bin gar nicht so der, also jetzt auch bei den Comics, ich schaue mir da gar nicht so die Batman-Serien oder so, verfolge ich gar nicht. Ich bin da eher so der Graphic-Novel-Typ, also der halt irgendwie so eine abgeschlossene Geschichte liest irgendwie und dann nicht immer so dabei bleibt, weil mir werden die dann teilweise ein bisschen zu absurd. Also wie, und ich glaube, dass diese Serien immer so ein bisschen in diese Comic-Richtung gehen. Also bei Flash habe ich das halt zum Beispiel gesehen. Und das hat mir nicht gefallen, dass diese, mit diesem Multiversum und so weiter, da bin ich irgendwie nicht, komme ich nicht so klar mit. Deswegen, ich glaube, ich schaue es mir gar nicht an. Ich weiß nicht, weil ich bleibe da nicht dabei und irgendwie wahrscheinlich verwirrt mich das auch nur.
Ja, ich müsste jetzt so ein bisschen, vielleicht gucke ich mal irgendwann rein. Ich bin, ich muss zugeben, ich habe es irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen unterbewusst verwechselt mit Teen Titans Go to the Movies. Mhm. Was, glaube ich, was ein völlig anderes ist.
Ja, schon.
Was ist denn jetzt genau so das Besondere jetzt an der Titans-Serie, also von der Prämisse her?
Ja, das kann ich erklären.
Feuerfrei.
Also, ja, kurze Erklärung an die Comic-Kenner, beziehungsweise die Comics nicht kennen. Also Titans ist ja eine Gruppe, oder die Teen Titans, eigentlich sind das die Teen Titans in den Comics. Das ist ja die Gruppe, die aus den Sidekicks entstanden sind von den großen Superhelden wie Batman, Wonder Woman, Flash.
Das ist so die Kinder Justice League.
Ja, genau, so sagen wir, oder wie heißt das, Justice League in Ausbildung oder so, ne? Irgendwie so könnte man das sagen.
Apprentices,
ja. Und da gibt es auch eine Animationsserie, Young Justice, das ist auch noch so ähnlich, also basiert auch drauf. Und ja, und diese, deshalb haben sie es wahrscheinlich alle so ein bisschen falsch verstanden, weil die Teen Titans waren ja so die jungen Teenager eigentlich, die sind alle so junge Erwachsene. Und jetzt hauen sie so eine Titans-Serie raus, die nennt sich halt Titans und nicht Teen Titans, so wie auch die aktuelle Rebirth-Comic-Serie. Und da sind sie halt, das ist ein Mischmasch, ne? Also Robin ist halt eben, also Dick Grayson ist halt schon erwachsen und dann haben wir die junge Raven, die ist halt noch ein Teenager, Beast Boy ist noch ein Teenager, Starfire ist erwachsen. Und die finden halt zusammen in der Serie aus ominosen Gründen, da will ich jetzt auch nicht spoilern. Und Robin arbeitet halt in der Serie schon als Detective bei der Polizei und ist seit kurzem nach Detroit gekommen. Ist relativ neu da, wurde dort dann versetzt und oder hat sich versetzen lassen. Ich glaube, freiwillig hat er das gemacht. Und dann stellt sich halt heraus, direkt in der ersten Folge, dass Robin selber schon über ein Jahr nicht mehr gesehen wurde in Gotham. Die ganzen Helden sind auch schon weltweit bekannt. Und man merkt auch, dass es die Justice League auch irgendwo im Hintergrund gibt. Aber die selber taucht halt nicht auf. Und und dann in Detroit hat er dann irgendein Verbrechen, wollte er da aufklären. Und hat sich dann entschieden, da als Robin tätig zu werden. Und das Police Department kriegt dann auch mit, dass dann wohl der Robin irgendwie in Detroit unterwegs ist. Und dann meinen sie so, ja, das ist bestimmt nur in der Durchreise, wurde ja ein Jahr dann nicht gesehen und wird nicht großartig beachtet. Also man merkt halt schon, dass er wohl ein Jahr nicht mehr aktiv war. Und dass er auch im Zwist mit Batman ist. Irgendwas ist da im Hintergrund geschehen, dass er da auch die Trennung wohl gesucht hat oder irgendwas ist, aber es wird auch nicht so wirklich erklärt in den Folgen. Und dann begegnet er halt später Raven, Starfire und Beast Boy, wobei auch Raven, also es wird auch stark, in der Serie konzentriert man sich auch stark auf Raven, also sie heißt da natürlich nicht Raven, sie heißt da Rachel und sie ist halt, ja, sie hat so komische, mystische Kräfte. Der Zuschauer weiß auch nicht so wirklich, was mit ihr los ist. Sie versucht, die Kräfte unter Kontrolle zu halten, schafft es aber nicht immer. dann wird ihre Mutter bzw. Ziehmutter wird dann direkt in der ersten Folge schon, da passiert halt was Schreckliches, ich will jetzt auch nicht alles spoilern. Auf jeden Fall passieren ganz viele schreckliche Dinge. Du siehst teilweise wirklich Köpfe platzen, Blut spritzen. Wenn wir jetzt mal zur Brutalität kommen, Robin selber zerstört sämtliche Gesichter irgendwie, lässt sie da an Ziegelwände entlang ratschen und oder zerstört mit seinen Füßen irgendwelche Knochen und das ist alles sehr brutal und du siehst auch alles komplett unzensiert und das ist sehr, also für die Serie ist das okay, weil das eine gewisse Brutalität hat, die du in keiner aktuellen DC-Serie hast. Also absolut FSK 18 und sehr gut. Das heißt, man erreicht auch vielleicht so eine andere Zielgruppe oder es ist halt eben mal jetzt mal ja ein anderes Tenor, also dass man mal was anderes sieht, ne? Und das macht die Serie, glaube ich, auch ein bisschen aus. Dann hast du natürlich, wenn alle, die Dick Grayson in den Comics kennen, die wissen halt, dass er halt viel rumkommt, dass er sehr viele Leute kennenlernt, insbesondere Frauen. Und dass dann natürlich auch, dass er auch sehr viele Vergangenheiten mit diesen Frauen hat und so weiter. Und das wird auch so ein bisschen angedeutet in der Serie. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber will ich jetzt auch nicht spoilern. Und da muss man natürlich schmunzeln, ne? Wenn man als Fan die Comics kennt, dann sieht man halt gewisse Ähnlichkeiten. Und bei Starfire hat man ja im Vorhinein kritisiert, dass sie so komisch gekleidet ist. Und dann dachte ich mir so mal ganz ehrlich, wenn man Starfire in den Comics kennt, ne, dann hat sie ja noch viel weniger an. Die hat ja nur so einen Hauch von nichts an. Ne, mit großen Brüsten und dann vielleicht noch kurzes Stofflein über die Scham bedeckt. In den Comics ist es ja noch viel schlimmer. Mhm. Da frage ich mich, was die Leute eigentlich erwarten. Also, ja, und die Kuri, alias Starfire, die hat halt ihr Gedächtnis verloren. Das heißt, die weiß auch am Anfang gar nicht, wer oder was sie ist. Und ich will jetzt, ja.
Nicht spoilern.
Ich überlege halt, ich will halt auch nicht zu viel spoilern, weil einige kennen natürlich die Comics und andere wiederum nicht. Und im Laufe der Serie finden die halt auch gemeinsam raus, was mit Raven ist, was mit Starfire ist, was mit ja, Beast Boy, ich glaube, das wird, glaube ich, in der nächsten Staffel behandelt. Ja, und dann haben sie verschiedene Widersacher, Bösewichte, Es ist sehr viel Action, aber meiner Meinung nach hätte auch noch viel mehr Action da sein können. Man hat halt einige stille Folgen, wo nicht allzu viel Action passiert. Man hat aber auch sehr emotionale Folgen, weil auch Hawk und Dove, wie spricht man sie aus? Dove?
Duff oder Duff eher Duff. Wahrscheinlich wie die Reinigung, Duff, ne? Also wie das
Duff, Reinigung, ja.
Ja, weißt du,
ja, genau. Ne? Das sind halt auch zwei Helden, die man halt als Comicleserin, also die seit 3 Jahren Comic liest, völlig unbekannt waren. Ich habe die in keinem Comic gesehen. Die kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich musste auch erstmal googeln, hä, wer ist denn das? Und das ist halt auch so ein Pärchen und dann hat man halt auch sehr viele Hintergrundgeschichten, Vergangenheitsgeschichten, sehr emotionale Sachen. Also man hat Brutalität, emotionale Szenen, über emotionale Folgen, sehr überraschende Wendungen, Dinge, wo man echt so denkt, was, what the fuck, hat man so gedacht, was ist da jetzt passiert? Und das erwartest du einfach nicht. Also du gehst, wenn du ohne Erwartung in die Serie reingehst, denkst du so, was habe ich da jetzt gesehen? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Und ich war begeistert. Aber ich finde, es ist immer noch, hat immer noch Potenzial, um noch besser zu werden in den nächsten Staffeln.
Ja, ist doch immer gut, wenn man nicht mit der Debütstaffel schon irgendwie dann sein ganzes Pulver verschossen hat oder so. Ich muss zugeben, du hast mich jetzt doch ein bisschen neugierig drauf gemacht, tatsächlich. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, so der Hauptdarsteller ist Brandon Thwaites.
Ja, also, genau, der auch in Fluch der Karibik
genau
gespielt hat.
Ja, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe damals eine Video-Review gesehen zu Pirates 5 und da hieß es tatsächlich, er sei ein sehr dekorativer Schauspieler.
Mhm. Top.
Also ich habe damals irgendwann auch in meinem Kommentar beim Movie Pilot habe ich geschrieben, er hat eine Art Bordplanken-Charisma in dieser Rolle gehabt irgendwie. Also ich fand den furchtbar langweilig, aber vor allem dann, weil Dick Grayson ist ja eigentlich eine, glaube ich, ein ziemlich quirliger Typ, soweit ich das weiß, normalerweise. Ne?
Also der ist ja auch quirlig in deinem
halt sehr, sehr aufgedreht. So, also halt.
Ja, also in der Serie gar nicht. Also in der Serie, du musst halt verstehen, also Robin, es wird auch, also alle haben sich ja beschwert, warum brutal, was ist da los und so. Das wird in der Serie dann im Laufe der Folgen auch so ein bisschen erklärt. Ich glaube, warum er so ist, beziehungsweise im Umfeld fällt denen das auch auf, dass er ein bisschen übertreibt. Also es wird schon irgendwo behandelt, warum er so brutal ist. Also es ist einfach nicht so, dass er so ist, sondern es wird da schon auch thematisiert. Ne? Und er selber, also Brenton Thwaites, spielt die Rolle ja sehr, also Robin selber ist sehr eigenbrötlerisch, aber man merkt auch im Polizeirevier, dass er auch gar keinen Partner haben will. Also er ist sehr einzelgängerisch und sehr pessimistisch aufgelegt, also eigentlich gar nicht so, wie man ihn jetzt in Comics kennt, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das in der nächsten Staffel noch verändern wird, weil er ist in dieser Serie in so einer Selbstfindungsphase in der ersten Staffel, wo er, weil die Comics kennen, wissen ja, dass er nicht immer Robin halt bleibt.
Das habe ich mir auch gedacht, das könnte echt eine gute Lösung sein, wie was man mit der Figur anstellt dann.
Genau, und er man merkt halt, dass, also ich finde, er hat die Rolle schon ganz gut hinbekommen, weil man merkt, er ist unzufrieden mit irgendwas, irgendwas ist los, irgendwas wurmt ihn und er weiß nicht wohin und deshalb trifft er sich auch mit mehreren Leuten. Also Wonder Girl ist ja auch dabei. Habe ich das jetzt gespoilert? Ich glaube, das ist eigentlich auch bekannt. Also,
kann man rausschneiden.
Ja, sonst schneide das raus. Und also da ist halt auch ein Charakter dabei, den man auch aus den Comics kennt, die auch eine tolle Überraschung ist. Und gegenüber diesem Charakter benimmt er sich auch ein bisschen anders. Man merkt halt auch, die haben auch eine Vergangenheit. Und man merkt, dass Brenton Thwaites schon mehrere Facetten schon abliefern kann. Ne, der Eigenbrötlerische, dann vielleicht der etwas Motiviertere und so weiter. Und ich kenne ihn eigentlich auch in der Vergangenheit, so wie du sagst, als dekorativer Schauspieler, das stimmt. Ich habe einige Filme mit ihm gesehen. Es gab auch so einige Teenie-Romanzenfilme mit ihm, die es da auch gab. Und nicht nur Fluch der Karibik, aber in der Serie, bin ich der Meinung, hat er schon ein bisschen mehr gezeigt. Und ich glaube, er hat noch Potenzial, dann noch in den nächsten Staffeln noch viel mehr zu zeigen. Und dann, dass er dadurch vielleicht auch ein bisschen bekannter wird und vielleicht ein bisschen mehr Chancen dann auch bekommt.
Ich habe den gerade mal gegoogelt, ne? Du hast ja vorhin auch gemeint, dass hier auch die Facette des quasi Frauenhelden irgendwie da gezeigt werden soll. Nimmst du ihm das ab? Sieht der aus wie so ein richtig geiler Typ?
Also ich muss sagen, ich finde ihn schon als Frau schon attraktiv, ja. Er ist aber nicht so krass. Also er ist schon er ist trainiert, sagen wir mal so. Er hat Muskeln, aber er ist nicht so krass durchtrainiert wie zum Beispiel Stephen Amell von Arrow, wenn ihr den kennt. Also der den Arrow spielt, der ist ja also hammermäßig, ne? Da sieht man ja nur Muskeln und kein Gramm Fett, ne? Und bei Brenton Thwaites ist es halt so, dass man schon so ein bisschen, er ist ein bisschen kuscheliger, ein kleines bisschen so, ne? Aber man merkt schon, dass er Muskeln hat. Und weiß nicht, vielleicht ändert er das noch in den nächsten Staffeln, weil er ist ja in der Serie, also der Robin selber ist ja ein Jahr draußen gewesen. Das bedeutet, also ich gehe auch stark von aus, dass der Charakter selber auch gar nicht so viel Training auch haben sollte. Und vielleicht, weiß ich nicht, also ich bin eigentlich zufrieden, also ja, meine Güte, also.
Hätte ja sein können, dass er aussieht wie so ein Milchbubi, dem man, keine Ahnung, erstmal einen Tee machen möchte und ihn ins Bett stecken. Hätte ja sein können, weiß ich ja nicht so genau. Habt die Serie noch
nein, gesehen? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, der passt zu Robin und Dick Grayson, finde ich schon. Er ist ja auch groß, ich glaube, er ist 1,80 oder so, keine Ahnung. Und man merkt schon, dass er ziemlich gut austeilen, also man sieht, dass er ziemlich gut austeilen kann und richtig perfekt wäre es natürlich, wenn er in den nächsten Staffeln dann noch trainierter sein könnte, aber man will jetzt, ich weiß nicht, was für Anforderungen die die Regisseure da und die Produzenten haben. Weil ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, weil die Leute, das ist halt auch sehr schwierig für die Schauspieler, dann diese Ernährung und dieses Training und so weiter. Ich finde das Schauspiel eigentlich wichtiger, ne, dass sie das gut rüberbringen. Weil dieser Flash zum Beispiel von der DC-Serie, der Schauspieler, wie heißt der jetzt, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt.
Irgendwas
der
mit ist ja Augustine auch, oder so ähnlich, ne?
Der ist ja recht dünn und so weiter. Aber er bringt das, finde ich, charismatisch und emotional sehr, sehr gut rüber.
Grant Gustin.
Und genau, Grant Gustin.
Ja,
dann ja, und einige kritisieren, ja, einige kritisieren ihn halt auch eben, dass er so dürr ist, aber er sagt halt eben auch selber, er ist halt eben so, das ist halt so, das sind halt so seine Gene, jeder hat so seine Gene. Und man soll ihn doch nicht darauf reduzieren. Und ich finde, man sollte halt die Menschen auch nicht darauf reduzieren. Also ich finde den Schmucke Brandon Trades. Also gibt noch andere Schauspieler hier. Wie findet ihr denn überhaupt hier die Anna Diop als Cori? Die habt ihr doch auch bestimmt gesehen.
Das ist ja genau das Ding, was ich vorhin angesprochen habe. Ich war wirklich skeptisch. Also ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte deutlich lieber eine Latina gesehen in der Rolle. Einfach, weil ich denke, dass das farblich besser passt. Der Charakter selbst ist ja quasi orange. Ja, und eine orange Hautfarbe, also in den Comics ist er orange, ja, also.
Ja, aber wie willst du eine orange?
Ganz genau sieht's aus.
Ja, wen willst du da finden? Gamora in Guardians of the Galaxy.
Was habe ich zur Maske vorhin gesagt?
Und zum Budget,
Nee. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Hinzu kam wirklich diese besondere, sage ich mal, Herausforderung, die Schauspielerin zu leisten hat, in diesem Kostüm der ersten Folgen zu glänzen. Und da habe ich einfach meine Vorurteile gehabt. So, jetzt habe ich inzwischen auch schon ein paar weitere Szenen gesehen, Ausschnitte, wo man ein bisschen mehr CGI sieht. Und das geht schon deutlich mehr in die Richtung, wie ich es mir auch gewünscht habe. Und insofern kann für mich durchaus hier auch dieses Hautfarbe-Thema in den Hintergrund treten. Das will ich da jetzt gar nicht so sehr forcieren. Will ihr schon eine Chance einräumen, gerade auch, weil ich glaube, bei ihr war es doch auch so, dass sie ganz schön ordentlichen Shitstorm abbekommen hat damals und da, also glaube ich, sogar ihre Social-Media-Accounts gesperrt oder pausiert hatte, weil da eben so viel auf sie eingeprasselt ist, was natürlich auch in keinster Weise in Ordnung ist. Also das ist absolut falsch. Wer da der Meinung ist, er müsste irgendeine Scheiße im Internet schreiben, der sollte da mal ganz schnell verschwinden. Gut, sei es drum. Also ich habe da auf jeden Fall meine Vorurteile und will ihr aber Chancen einräumen. Letztlich muss sie einen sympathischen bzw. interessanten Charakter spielen und ich fände es auch cool, wenn sie irgendwie eine gewisse Chemie mit der Dick Grayson noch irgendwie dann im Laufe der Serie entwickeln könnte. Denn, ich sag mal, dieses Charaktergespann ist ja mit so eins der interessantesten Pärchen, die es bei DC jemals gab.
Ja.
Das würde mich dann doch mal sehr...
Ich will dich ja auch jetzt nicht spoilern, ich werde da jetzt auch nicht viel zu sagen.
Jetzt geht's wieder los. Ja. Irgendwie Brandon Thwaites erinnert mich so rein optisch auch ein bisschen an Chris O'Donnell tatsächlich. Also aus den Shoemaker-Batman-Streifen aus den 90ern. So ein bisschen.
Meinst du den, der den,
ja, ja,
den Robin gespielt hat da, oder?
Ja, ja, genau. So ein bisschen.
Irgendwie. Nee. Also ich finde, er hat das gut gemacht. Also ich bin echt begeistert. Also ich habe auch nicht, ehrlich gesagt, nicht viel von ihm erwartet, weil ich ihn halt auch aus den Filmen vorher kenne.
Pia, aber vielleicht so. Nochmal eine Frage zum Schluss, wo mich das schon interessieren würde, um jetzt eben nicht jede einzelne Figur durchgehen zu müssen. So ein bisschen die Optik im Allgemeinen. Ich habe Promo-Fotos gesehen, da sieht man Beast Boy, das sieht aus wie ein Schauspieler mit grüner Farbe im Gesicht. Und ich habe auch Fotos gesehen von Raven, die sieht aus wie halt ja einfach ein 15-jähriges Emo-Mädchen. Dann habe ich Fotos gesehen von gerade das erste Promo-Foto, was es gab von Robin, das war einfach nur extrem hässliches, gefotoshopptes Monster war das, war einfach nicht schön. Und wie gesagt, bei Cori hat man da einfach auch einige Fehler gemacht. Jetzt habe ich inzwischen aber eben auch schon CGI-Szenen gesehen im Rahmen von Promomaterial, das mir doch sehr gut gefallen hat. Ich habe Kostüme gesehen, die mir eigentlich gut gefallen haben. Die Kostüme, die wir insbesondere von Duff und von Hawk, Hawk heißt er, glaube ich, ne? Die wir da gesehen haben. Das finde ich schon alles ganz cool. Wie ist denn so dein genereller Eindruck zur Optik, zu den Kostümen und vielleicht auch zum CGI?
Okay, Optik fand ich sehr gut. Also die Gesamtoptik ist halt schon ein bisschen düster gehalten, wobei wir auch einige Szenen haben, wo wir merken, dass er halt noch die Technik zum Beispiel mitschleppt, ne? Diese ganze Technik, die er von Bruce Wayne auch aus der Vergangenheit hat und so. Man merkt, dass er da dass er da noch was hat. Also so ein bisschen diese Hightech-Computermechanik und so weiter, das wird alles so ein bisschen mitgenommen in der Serie. Dann hast du CGI, ja, du hast halt Beast Boy, ne? Die Leute, die halt Beast Boy kennen, wissen, dass er sich in Tiere verwandeln kann. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, was man da so gesehen hat. Das ist gewöhnungsbedürftig, das können die noch verbessern. Aber ich denke mal, wenn die Serie halt Erfolg hat, also sie ist ja gut angekommen bei den Leuten, so wie es jetzt aussieht, dann können die auch im Budget auch mehr machen. Ne? Und dann können sie es ein bisschen besser machen. Dann die Kostüme, finde ich, sind extrem gut. Wir haben, wie gesagt, auch noch andere Charaktere, die hinzukommen, die auch ihre eigenen Kostüme haben. Wir haben halt nicht nur Robin, der da sein Kostüm hat. Und ja, bei Starfire, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, ohne zu spoilern. Es verändern sich auf jeden Fall einige Charaktere in der Serie. In der Serie wird auch immer wieder von der Story her darauf hingewiesen, dass die Kostüme auch eine gewisse Technik haben. Ja, und ach, das ist halt, man kann auch nicht so viel erzählen, ohne zu spoilern. Es ist einfach sehr interessant. Man merkt, dass die Leute sich Gedanken darüber gemacht haben. Also, dass viel Liebe zum Detail. Man merkt, wenn es da um Kostüme geht, dass die Charaktere auch unter sich darüber sprechen. Ja, dein Kostüm von damals und hier und das und das und meine Technik und kugelsicher und hast du gesehen und ich habe eine neue und so weiter. Ne? Also, man merkt, dass man hat so das Gefühl, man ist so mit Kumpels unterwegs und die sind irgendwie alle Superhelden oder waren mal Superhelden oder was auch immer. Und das ist eine völlig andere Welt, ne? Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ich kann da, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll.
Ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Ich bin sehr gespoilert. Ich kenne auch den Ausgang der ersten Staffel und weiß auch ungefähr. Also sag mal so, den Wikipedia-Artikel, den sollte man vielleicht nicht unbedingt lesen, wenn man nicht wissen will, wer in welchen Folgen auftritt als welche Figur. Das nur mal so als kleiner Hinweis. Also ich finde das sehr interessant, was du da sagst, und ich finde es auch schön, dass man dem Kostümen insbesondere auch so einen realistischen Anstrich gibt dadurch, dass sie, wie du schon sagst, unter Umständen das Beweggründe und Entscheidungsgründe, also einfach wirklich Gründe gibt, warum sie sind, wie sie sind, warum sie vielleicht irgendwann mal anders waren oder anders werden. Das finde ich ganz interessant.
Ja.
Dann haben wir zu der Serie, die jetzt per se wirklich sehr viel gute Kritik bekommt, ja schon einiges gehört. Es gibt ja noch eine Menge andere Serien, die demnächst anstehen. Ich weiß gar nicht, ist Krypton eigentlich schon vollständig jetzt erschienen oder nur ein Teil?
Auf Sky ist die, bin ich der Meinung, vollständig erschienen und ich habe die damals aber auch schon über Amazon in Englisch schon geguckt. Aber auf Krypto müsste auf Sky jetzt durch sein. Wo liefen die auf Sky? Ich glaube, auf dem Sci-Fi-Sender. Der ist, glaube ich, nicht Sky-exklusiv. Ich glaube, den Sci-Fi-Sender kannst du auch noch über andere Dienste empfangen.
Und wie sieht das da aus? Wir wollen das jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, da die ist noch ein bisschen frischer, glaube ich. Wie hat dir diese ja denn gefallen? Kannst du da auch ein paar Worte zu verlieren? Wovon handelt Krypton? Ist ja, glaube ich, ein Prequel. Wie hat dir das so generell gefallen? Und wie sieht es da aus? Die ganzen Hater sind da ja auch am Start.
Hater sind auch am Start.
Ja,
Das habe ich nicht
insbesondere die
so.
Frage des Prequels, insbesondere die Frage, ob das jetzt dringend notwendig war, hier eine Geschichte zu erzählen, wovon der man genau weiß, wie es ausgeht, und zwar ganz genau weiß, wie es ausgeht, nämlich dass der Planet explodiert. Und dann eben auch die Frage, ganz aktuell eben der Lobo-Schauspieler kriegt dauernd auf die Mütze. Muss sagen, rein optisch finde ich es auch nicht so ansprechend.
Naja, also klar weiß man, wie es ausgeht bei Krypton, aber dieser Hauptdarsteller, Sec-El, heißt der Charakter gespielt von Cameron Cuff, glaube ich, ausgesprochen. Oder Cuff, ich weiß ja auch nicht, ich kann diesen englischen Namen aber nicht aussprechen. Naja, und der.
Kaff, ja.
Und
Weiß mal
der.
genau, wo er herkommt.
Ja, der ist halt der soll halt der Großvater von Superman sein. Sprich, man hat wie viele Jahre, vielleicht 100 Jahre oder so, bevor Superman geboren wird, oder 60 Jahre, weiß nicht wie viele Jahre, keine Ahnung. Man hat also viel zu erzählen eigentlich, weil das ja da noch relativ lange dauert, bevor das halt mit Krypton passiert, ne? Und da gibt es schon einiges zu erzählen. Und in der Serie kurze Frage, hat einer von euch Krypton gesehen?
Nope.
Gesehen habe ich sie nicht, aber ich bin, wie gesagt, so ungefähr auf dem aktuellen Stand. Ich weiß, welche Figuren das sind. Ich sehe halt immer die ganzen Spoiler auf Facebook und Twitter und weiß ziemlich genau, wie die Figuren aussehen und was sie da so erleben.
Okay, ja, genau. Und da gibt es, es gibt ja halt, man lernt diese gesellschaftlichen Schichten kennen, was für Gruppen es dort gibt. Das ist halt sehr, sehr militärisch und da gibt es halt die Stadt, die, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie sie heißt, die halt sehr abgeschottet ist von der Außenwelt, weil ja schon die ganze Natur da schon irgendwie schon so ein bisschen kaputt ist, es ist alles vereist und die sind halt in dieser Stadt eingekesselt und ja, man merkt halt in der Serie, dass es da nicht viel, wie soll man sagen, dass das Set wechselt nicht sehr oft. Also du hast so gewisse Räume oder Bereiche, die sich immer wiederholen. Das muss ich leider ein bisschen negativ anhaften. Du siehst halt, weil die Leute sind halt draußen nicht unterwegs, weil was willst du da draußen? Da kannst du halt nicht überleben. So, du musst halt immer mit Schutzanzügen raus und so weiter. Und deshalb hast du vom Set her nicht so viel Abwechslung. Das fand ich sehr, sehr schade. Das heißt, du warst sehr auf die Charaktere konzentriert, wie die sich entwickeln. Und ja, Sek-El halt auch, da gibt's halt auch so eine Art Romanze. Da werde ich aber nicht viel zu erzählen, wie die sich weiterentwickeln, sonst wäre das dann auch ein Spoiler. Und aber das sieht man schon in der ersten Folge, dass da was ist. Und dann gibt es halt den, wie heißt der, der von der Zukunft kommt?
Adam Strange.
Adam Strange, genau. Und der hatte doch auch noch irgendwie so einen Superheldennamen, oder nicht?
Das ist ein Superheldenname, der dritte.
Achso, der heißt einfach nur Adam Strange, okay.
Ja.
Ja, genau. Und der kommt halt aus der Zukunft. Man sieht das direkt in den ersten Minuten, dass er da direkt den Sek-El sucht und da irgendwas von ihm will. Und dass halt sein Enkel halt irgendwie in Gefahr ist und versucht dann irgendwie. Er glaubt natürlich das alles nicht. Und dann entwickelt sich das so, dass er das, er kommt halt aus der Zukunft und will halt dafür sorgen, dass er Superman irgendwie rettet. Und dann entwickeln sich so seltsame Dinge, wo ich auch nicht so ganz weiß, wie ich das. Wie soll ich das? Ja, man hat dann halt auch so ein Bösewicht, der natürlich auch schleichend irgendwie auftaucht. Man hat diese militärische, ordnungsliebende Gesellschaft, die auch religiös ist. Es gibt da, die haben halt diesen Glauben an diesen einen Gott, ich weiß das auch nicht, wie der heißt.
Ja, der Sonnengott ist ein Sonnengott und. Oh.
Ja. Weil das war schon länger her, als ich die gesehen habe. Es waren bestimmt schon mehrere Monate jetzt her und.
Rau,
genau. Ja. Und da gibt es halt diese gläubigen Priester oder was auch immer das sind. Die laufen halt in so komischen Kutten rum und sind da auch kaum zu erkennen. Und man merkt auch, dass diese Menschen sehr stark von diesem Glauben beeinflusst werden. Und dann gibt es halt reiche Menschen, arme Menschen. Ja, so eine richtig, es ist eigentlich so eine Science-Fiction-Serie. Ich würde sie so eine Science-Fiction-Serie einordnen, die viel mit göttlichem Glauben zu tun hat, mit Technik, mit militärischer Ordnung. Und es hat in diesem Sinne nicht viel mit Superman zu tun, weil du wirst ja Superman nie irgendwo sehen. Aber ich finde das interessant, wie das damals so auf Krypton gewesen war oder gewesen sein könnte. Weil ich in den Comics auch nicht wüsste, wo man das irgendwie nachlesen könnte. Und wieso die gesellschaftlichen Schichten sind. Weil es ist halt ein fremder Planet. Es ist ein, im Prinzip sind das alles Außerirdische. Was heißt im Prinzip? Also es sind Außerirdische. und du lernst halt eben die Gesellschaft kennen von diesem Volk von und wie auch der schleichende Prozess der eigenen Zerstörung geschieht, ne, obwohl das erst 60 bis 100 Jahre später passiert, ne?
Das ist ja eine Science-Fiction-Serie und da interessiert mich natürlich schon, das muss ja alles total abgespaced und cool sein. Du hast gemeint, die sparen Budget, indem sie immer wieder dieselben Räume haben, mit denen alles stattfindet und dann kannst du aus dem ganzen Ding ja quasi eine Art Kammerspiel machen. Aber wirkt das wie eine hochentwickelte Gesellschaft oder wird dir das alles schon sehr reduziert präsentiert?
Also es ist so ein Mehrschichtensystem. Ne? Du hast halt diese reichen Leute oder die in der Politik auch sehr aktiv sind, Es wird nicht so ganz genau erzählt, es wird einfach irgendwie nur gezeigt. Also man weiß ja auch, dass auf Krypton das mit dieser Fortpflanzung nicht so wie bei uns Menschen ist. Also die machen das irgendwie durch Geräte oder also die klonen nicht, sondern die lassen die Kinder einfach in irgendwelchen komischen Geräten oder so zur Welt bringen oder aufwachsen. Ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem sind es immer noch die Eltern. Also diese Menschen werden irgendwie zusammengebracht, so dass sie sich dann irgendwie fortpflanzen sollen, weil sie halt genetisch irgendwie zusammenpassen. Das macht alles ein Gerät. Also das Gerät prüft dann, so passt ihr zusammen, werdet ihr ein genetisch gutes Kind gebären? Ja, okay. Und ja, ich weiß nicht, ich habe es auch nicht ganz genau.
Kryptonisch.
Ja, ich habe das auch nicht so ganz genau verstanden, weil ich auch nicht in der Thematik gar nicht so drin war. Man wurde so ins kalte Wasser geschmissen. So, ja, hier ist das so, hier wird das so gemacht. Und hä, warum wird das denn da jetzt gemacht? Das wird nicht so wirklich erklärt.
Das ist doch dieses Codex-Ding aus Man of Steel, ne? Da hat er diesen Codex,
ja,
der
selbst ja.
Da ist das doch, glaube ich. Und das spielt ja auch eher in dem Universum von Man of Steel, glaube ich, die Serie, und weniger jetzt zum Beispiel in dem Universum von Supergirl aus der CW-Serie. Denn da gibt es ja zum Beispiel auch einen Superman, den man gelegentlich sieht. Und da, weiß ich nicht, musst du jetzt entscheiden, ob du das Gefühl hast, es könnte der Enkelsohn von ihm sein. Oder ob es eben doch eher Henry Cavill ist, der da so der Enkelsohn sein könnte.
Was meinst du jetzt? Also Henry Cavill und den Superman aus Supergirl kann man nicht miteinander vergleichen.
Eben, genau. Und zu welchem passt die Serie optisch eher? Zu welchem, sag ich mal, Franchise?
Zu Henry Cavill eher, würde ich sagen. Und der Schauspieler Cameron Cuff ist eigentlich auch sehr ansehnlich gewesen. Also ich fand ihn eigentlich sehr attraktiv so. Ich fand, er sieht irgendwie, im Prinzip hätte er auch Superman sein können. Also man hätte ihm da diese Kutte anlegen können oder diesen Spandex-Anzug. Und dann hätte er direkt eigentlich Superman sein können. Und meistens ist das ja so, dass die Enkelkinder den Großvätern meistens wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Das überspringt ja immer so eine Generation und ja, so, ich finde, das hat ziemlich gut gepasst. Und man hat halt viel Hintergrund von den Familien mitgekriegt, weil es gibt ja auch einen Erzfeind von dem Vater von Superman, und man hat dann halt so gesehen, wer das denn hätte sein können, wie sich das entwickeln wird oder entwickelt haben könnte. Und ja, und das kriselt halt da so ein bisschen, ne? Es gibt viele Intrigen und ja, es ist auch so ein bisschen, man könnte sagen, so ein bisschen Game of Thrones-like, in so einer kleinen Gesellschaft. Ich fand es sehr interessant anzugucken, aber ich war wegen den wenigen Sets war ich ein bisschen gelangweilt, was das angeht. Man wusste halt, oh Gott, jetzt sind sie da wieder an der Bar, jetzt sind sie da wieder da in dem Raum, jetzt sind sie da in der Geburtsstätte. Weiß ich nicht, ich glaube, mehr gab es da auch nicht.
Ja, so eine erste Staffel ist immer eine Feuertaufe. Also ich bin ja gerade im großen Game of Thrones Rewatch, und da hast du ja auch in der ersten Staffel, hatten sie ja auch ursprünglich eine Schlacht eingeplant, aber dann keine Zeit und kein Geld mehr, und dann fällt ja Tyrion so in bester Bilbo Beutel-Manier einfach um, und als er wieder aufwacht, hat seine Seite gewonnen. Also das ist immer so ein bisschen schwierig.
Ach so, wusste ich gar nicht, okay.
Bei ersten Staffeln. Das ist, die wissen ja nie so wirklich, wie das ankommt. Und bei Game of Thrones haben sie dann ja in der zweiten Staffel den Ausgleich gehabt. Das sagen sie sogar im Making-of, weil da haben sie dann in der zweiten Staffel die Schlacht hier Blackwater, ne? Und das war ja mehr als ein Ausgleich dafür. Ohne jetzt hier zu spoilen.
Ja. Ja, man merkt es halt immer. Also man muss dann, ich finde, man muss, wenn man die erste Staffel von einer Serie guckt, einfach objektive Abstriche machen. So, das ist, man soll jetzt irgendwie nicht das Beste von Bestem erwarten, sondern man guckt sich das an, interessiert einen das, wird man unterhalten. Also mir ist das wichtig, dass ich unterhalten werde und dass ich es spannend finde bis zur nächsten Folge, dass ich dabei bleibe und dass mich die Charaktere, der Hintergrund, die Story interessiert, die Geschichte. Ob mir die Charaktere sympathisch sind. Und die waren mir alle sympathisch in der Serie. Ich fand die alle super und die haben auch super geschauspielert, haben das echt gut gemacht. Und ich hoffe, dass es da auch eine zweite Staffel geben wird. Ich bin auch gerade, doch, steht da, Season 2. Ja, gibt es auf jeden Fall.
Gibt da schon Promo-Bilder zu, da gibt es schon einen Trailer zu mit dem
Gegner, der dann angedeutet wird. Ja, aber ich will mich da auch nicht zu sehr. Ja. Du guckst ja alles an anscheinend.
Ich guck mir alles an.
Ich will mir, ich will das gar nicht. Ich versuche ja schon manchmal das Internet zu meinen, weil mich das sowas von aufregt, dass ich da schon wieder was sehe, dann bin ich da schon wieder gespoilert und voreingenommen.
Ja, bei,
und so.
ich freue mich schon wieder bei Game of Thrones drauf, also das wird unerträglich werden, glaube ich. Also das
oh nein,
war
ja.
Vor 2 Jahren schon ganz übel und weiß ich nicht, dann auch hier, da wurde ja auch eine Folge geleakt oder sogar 2 Folgen geleakt. Krypto, muss ich zugeben, hört sich jetzt für mich jetzt, also ich habe jetzt auch mal so ein bisschen geguckt, der Showrunner ist ja David S. Goyer, ein ganz besonderer Freund von mir. Also für mich hört es sich so ein bisschen an, als würde er, weil ich kann mich erinnern, der Anfang von Man of Steel, der ist ja unglaublich expositionsüberladen. Also da geht ja irgendwie alles mega schnell vonstatten und man hat gefühlt im Hintergrund 10 Subplots am Köcheln. Also allein schon bei dieser Szene irgendwie, weiß ich nicht, der Rat wird aufgelöst und sie haben Krypton in den Ruin getrieben und dann hier Zod, keine Ahnung was. Und für mich wirkt das irgendwie so, als würde David S. Goyer jetzt die ganzen Plots, die er da eigentlich erzählen wollte, jetzt in dieser Serie verwenden.
Wäre das schlimm?
Nee, eigentlich nicht. Also ich fand gewisse Sachen da eigentlich sehr interessant. Es war halt in dem Zack-Snyder-Film so ärgerlich, es war halt keine Zeit für irgendwas. Und es wirkte auch, weiß ich nicht, die Technologie wirkte auch irgendwie merkwürdig kopflos. Das würde mich auch mal interessieren, weil in dem alten Superman hier von Richard Donner, da ist ja der ganze Planet kristallin und dementsprechend ist ja auch die ganze Technik basiert da drauf. Wie ist das denn hier in der Serie, wenn die jetzt auf Man of Steel aufbaut letzten Endes?
Meinst du mit den Kristallen und mit dieser Technik?
Genau, also ob das kam halt in Man of Steel überhaupt nicht vor. Und irgendwie, also die Technik hat für mich in Man of Steel irgendwie auch keinen Sinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand da Krypton irgendwie auch sehr merkwürdig, irgendwie so eine Mischung aus Utapau aus Star Wars und Pandora aus Avatar irgendwie so ein bisschen. Also wenn ich mich recht erinnere, sie leben da doch praktisch im Inneren eines Vulkans, mehr oder weniger, in Man of Steel.
Das weiß ich nicht so genau, wie das da, also wie gesagt, also das ist diese Stadt, also in Krypton hat man diese Stadt, und außen, also die werden mit so einem Kraftschild geschützt und außen um diese Stadt ist komplett alles vereist. Also Eis, also es ist mehrere Minusgrade draußen. Du kannst irgendwie nur mit Raumschiffen halt draußen rumfliegen oder halt eben mit Schutzanzügen dich irgendwie bewegen, weil das also Menschen unmöglich ist, da irgendwie normal zu leben oder zu überleben. Ich glaube, Tiere gibt es da auch nicht mehr, ich weiß es nicht genau. Aber es kann natürlich sein, also man sagt ja auch immer, wenn irgendwo Vulkane sind oder so, dass da ja auch vorher Eis gewesen sein könnte. Aber im Prinzip geht es ja bei Krypton ja darum, dass ja die ganze, also der ganze Planet ja in Gefahr schwebt und dass ja Sek-El, dass sein Großvater, war das sein Großvater oder sein Vater, der kam da ja auch drin vor, das war so lange her.
Der Großvater des Großvaters des Großvaters.
Ja genau, irgendwie hatte der ja schon dann in der Serie schon gewarnt und hatte das Sek-El dann auch irgendwie mitgeteilt und er sollte dann irgendwie dann das weiter vermitteln und sich darum kümmern und das wollte er dann zuerst nicht und dann macht er es irgendwie doch und ja, es ist halt so wie eine typische Heldenstory, ne? Der selbst weiß nicht so, was er machen will, wohin er will, was er tun will, lebt einfach so vor sich her, genießt sein Leben und dann passiert irgendwas, dann kommt zum Beispiel Adam Strange und sagt ihm, du musst den Planeten retten oder musst das machen und ja, dann plötzlich. Und dann will er es gar nicht glauben, hat er keinen Bock drauf. Und dann plötzlich passieren ganz viele Dinge. Dann hat er plötzlich doch Bock drauf, ne? Oder muss es dann halt eben machen oder will es machen. Das ist halt eine typische Heldenstory sozusagen.
Es gibt eine DC-Serie, auf die ich wirklich gespannt bin. Und ist gar nicht mehr jetzt offiziell eine DC-Serie, sondern eher Vertigo. Ich bin unglaublich gespannt auf Watchmen von Damon Lindelof. Und da würde ich euch als Comic, als ausgewiesene Comic-Experten, würde ich mal fragen, was da so eure Gedanken zu sind.
Die soll ja anschließen an das an den regulären Film, beziehungsweise an den regulären Comic, ne? Das sind nicht die Prequels als Serie, oder?
Das soll mehr oder weniger eine Art Sequel werden.
Also eine Fortsetzung, genau. Also es ist schwierig, wenn du dir Watchmen als Comic selbst anguckst, ein Comic, der Maßstäbe gesetzt hat, der in einem Atemzug genannt wird, auch mit The Dark Knight, dann ist das einfach ein Film, der, ich sag mal Film, aber letztlich ist ja ein Comic erstmal.
Ja, Dark Knight ist ja auch ein Film.
Ja, ja. Also, genau. Dann hat Autor Alan Moore hier mehrfach klar gemacht, dass er einen Comic geschaffen hat, der einen Anfang und ein Ende hat, und er hatte nie vor, dass man hierzu Prequels oder Fortsetzungen macht. Also egal, was man mit diesem Thema Watchmen anfängt, man stößt dem quasi Erschaffer, und da ist Dave Gibbons als Zeichner natürlich auch wesentlich mit beteiligt gewesen, einfach schon mal erstmal vor den Kopf. So. Wenn man das aber für sich ausklammern kann, wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass es Prequel-Comics gibt, die teilweise extrem beschissen und teilweise recht gut geworden sind und damit dem Franchise ja letztlich gewisse Chancen einräumt, dann hat diese Serie durchaus Potenzial. Die Frage ist halt immer so ein bisschen, warum macht man das Ganze? Was verspricht man sich davon? Es wird ja wohl niemand bestreiten, dass gute Drehbuchautoren in der Lage sind, gute Geschichten zu erzählen, wenn sie eine tolle Ausgangssituation haben. Superhelden-Serien haben wir gerade heute besprochen. Das florieren einfach. Und warum sollte man es mit Watchmen, dem letztlich ja Urvater der moderneren Superhelden-Comics, da nicht auch irgendwie eine Chance geben? Aber eine gewisse Skepsis muss erlaubt sein, wenn man das Ganze nicht auch mit einem gewissen Budget umsetzt, kann es schnell kacke werden. Ich habe so ein paar Sachen schon gehört, quasi was die Rorschach-Figur hier jetzt betreffen wird, also insbesondere wer, ich will da nicht zu viel verraten, weil es alles noch vielleicht potenzielle Spoiler sind, aber wer hier Rorschach spielt und wer das sein könnte und so, das sind alle Sachen, damit begibt man sich auf dünnes Eis. Generell auch die Frage, wie sieht's aus mit Dr. Manhattan, was macht man aus dieser letztlich absolut allmächtigen Figur? Finde ich sehr spannend. Dann ganz aktuell, so viel kann man auch sagen, wenn man aktueller DC-Leser an den Comics ist, spielen die Watchmen wieder eine entscheidende, sehr wichtige Rolle im DC-Universum. Gibt's da also Verbindungen zu anderen DC-Superhelden? Das sind alles Sachen, die mir hier so ein bisschen im Hinterkopf also rumschwirren, wo ich mich frage, was macht man jetzt damit? Und ich bin gespannt, weiß aber nicht, ob es jetzt unbedingt nötig gewesen wäre, das mit den Watchmen zu machen, oder ob man nicht einfach anderes Superhelden-Team hätte machen können. Oder vielleicht macht man das ja auch. Vielleicht lässt man die alten Figuren sein und macht jetzt hier plötzlich eine komplette neue Kreation. Also, ja, wir müssen einfach mal schauen. Die Rechte liegen eben nicht mehr bei Alan Moore.
Ja, obwohl Alan Moore ja auch so, also du meintest ja von wegen, man fällt ihm damit praktisch in den Rücken oder torpediert halt so seine Intention. Auf der anderen Seite ist Alan Moore ja jemand, der wirklich, egal was es ist, also der distanziert sich ja wirklich, wenn nur irgendwas bekannt wird von irgendeiner Umsetzung seines Werkes, distanziert er sich auf der Stelle davon. Das ist halt dann auch so eine Sache irgendwo mit ihm, ne?
Das ist sein Ding, auf jeden Fall, ja.
So die Umsetzung von Zack Snyder mochte er ja auch nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht, er ist wahrscheinlich auch der Meinung, dass man gewisse Sachen vielleicht nicht verfilmen sollte, oder er hält es halt einfach strikt für unverfilmbar grundsätzlich. Ich weiß nicht, also ich bin da halt sehr hoffnungsvoll, weil es halt HBO ist. Das heißt, da ist halt ein gewisses Production Value einfach vorhanden. Und Damon Lindelof, der halt vorher The Leftovers gemacht hat für HBO, also der wird dann ja federführend sein da, und Damon Lindelof ist ja, also zugegeben, im Kino hat er großen Scheiß fabriziert, das lässt sich nicht schönreden, und Lost war jetzt auch nicht eine seiner Sternstunden, aber Leftovers hat er schon gezeigt, was er drauf hat im Alleingang. Und so gewisse Grundthemen, die er in Leftovers hatte, also halt irgendwie Glaube und Verantwortung etc., das kann er, glaube ich, doch sehr gut ins Watchmen-Universum einbinden, könnte ich mir denken.
Die Serie kenne ich auch, Leftovers, die war auch toll.
Ja, auch wenn auch sehr außergewöhnlich, aber ist halt HBO, ne?
Mhm.
Also, das ist nun mal ein anderer Qualitätsstandard.
Also du freust dich offensichtlich auf die Serie. Wann ist ja eigentlich der Release angedacht? 2019 oder so, ne?
Ja, es gehen jetzt Gerüchte, dass hier am 2. Februar oder so, also auf jeden Fall Ende der Woche ist ja, glaube ich, der Super Bowl. Und jetzt gehen gerade die Spekulationen los, was da so für Spots kommen werden. Und jetzt wird gerade hin und her überlegt, weil HBO bzw. Warner Media, wie die ja mittlerweile jetzt heißen, unter dem Dach, die haben auf jeden Fall Spots gebucht. Und jetzt ist halt die Frage, ist es ein erster Trailer zu, also ein erster vollwertiger Trailer zu Game of Thrones, der da laufen wird, oder aber eher was von Lindelofs Watchmen? Und,
vielleicht beides.
Ja, die sind schon ganz schön teuer, diese Sendeplätze. Also ich tippe ehrlich gesagt eher dann auf Watchmen. Weil
dann tippe ich eher auf Game of Thrones. Das ist ja auch die erste Staffel von Watchmen, haben die doch nicht, auch nicht so viel Budget.
Und ja, es ist auch noch ein spezielleres Publikum als Game of Thrones.
Also mit Budget meinte ich jetzt halt, es kostet halt dieser Sendeplatz zu dieser Zeit, kostet ja immens viel. Und da stecken ja die Firmen auch sehr viel rein. Also zwei Dinger werden die sich nicht erlauben. Und Game of Thrones deutet eigentlich einiges darauf hin, dass das noch länger dauern wird, bis da Material kommt. Also
Nee, Game of Thrones haben die, glaube ich, schon angeteasert. Also ich glaube, der Trailer, der soll auch bald gezeigt werden. Irgendwie habe ich Gerüchte gehört, dass da jetzt was kommt. Weil, wir haben ja bald April. Die Folgen kommen doch im April schon.
Aber letztes Mal hat es auch relativ lang gedauert. Also die kam, glaube ich, auch Mitte, Ende April, die siebte Staffel. Und den ersten Trailer gab es erst Anfang März. Und
ja, ist doch Anfang März, dann nächste Woche.
Nee, Anfang Februar.
Stimmt. Anfang Februar. Okay, ich bin schon so weit.
Ist zu spät. Game of Thrones, also da hatte ich, um das mal kurz einzuwerfen, da hatte ich gehört, dass Benioff und Weiss, also die beiden Showrunner, dass die theoretisch dagegen sind, dass es überhaupt einen Trailer geben sollte, ursprünglich. Und dass sie dann aber doch irgendwie da eingeknickt sind, weil auf der anderen Seite, ich meine ganz ehrlich, musst du da überhaupt noch Werbung für machen? Jetzt mal ehrlich, also da brauchst du doch keine, schon gar nicht beim Super Bowl.
Das
Also ich halte einen Watchmen-Trailer für sehr wahrscheinlich. Es gab ja, glaube ich, auch schon Teaser-Material, wenn ich jetzt richtig liege.
Ja, mit so Polizisten irgendwie in dem Regen und ein gelbes Taxi oder Polizeiauto oder sowas. Ja, doch, da irgendwas habe ich im Hinterkopf.
Ja, und das, also klar, war natürlich nur ein kurzer Einblick, aber atmosphärisch schon irgendwie ziemlich geil wieder. Und ich bin da wahnsinnig gespannt drauf. Also, es kann halt auch ein riesiger Griff ins Klo werden. Und Damon Lindelof ist halt auch so ein Hit-or-Miss-Kandidat. Aber wer weiß, vielleicht, ich habe halt auch die Hoffnung, dass das Ganze irgendwie so einen neuen Alan Moore-Hype vielleicht im Fernsehen lostreten könnte und dass dann vielleicht endlich mal eine geile HBO-Umsetzung von From Hell kommen könnte. Das wäre so mein absoluter feuchter Traum, glaube ich.
Alles klar, das war jetzt wohl absolut das Rundumprogramm zu den aktuellen DC-Serien und Gedankengängen, die uns durch den Kopf gehen. Und ihr merkt schon, das Ganze hier wird schnell zu einem, und das meine ich auf keinen Fall wertend, sondern eher so ein bisschen formatmäßig, es wird zu einem Laber-Podcast. Und das ist eine geile Sache, weil ihr merkt einfach, hier sind Leute am Start, die wollen über echt alles reden, können über alles reden, haben so viele Sachen gehört und sich so ein bisschen auszutauschen, finde ich persönlich immer saugeil. Und gerade wenn es da die Gelegenheit gibt, dass wir uns hier mal zusammen in Skype setzen und da ein bisschen eben reden über Sachen, die uns bewegen, über Serien, die wir gesehen haben, über ja einfach Sachen aus dem Nerd-Kosmos. Ich habe mir heute zufälligerweise den am 15.11.2016 veröffentlichten Teaser zum Telestammtisch nochmal angehört. Das ist eine ganz kurze Aufnahme, in der ich quasi so angekündigt habe, was euch da draußen, euch das Publikum erwartet. Und da rede ich eben auch jede Menge Dünnschiss, unter anderem rede ich auch davon, dass wir ja über unsere Hobbys reden und was da blub blub alles auf uns zukommen könnte. Und genauso ist es auch geworden. Das finde ich persönlich saugeil, weil sich hier Leute gefunden haben, die Bock haben zu reden. Und ich würde mich freuen, wenn es eben noch ein paar mehr Leute werden, wenn auch ihr da draußen euch einfach mal meldet, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mit uns über ja, Hobbys zu sprechen. Wir hatten hier schon ganz viele Sachen am Start. Es ging um, zum Beispiel ging es um so Drohnen, so kleine Flugdrohnen. Es ging um Fotografie. Es ging bei uns schon um diese Rubik Cubes, also diese Würfel, die man eben da, wo man die Farben quasi auf jeder Seite wieder vollständig machen muss. Und es ging um viele, viele, viele andere Sachen neben Comics und Filmen. Und es wäre cool, wenn sich das weiter in die Richtung entwickelt. Das sind ja dann inzwischen jetzt schon ja deutlich über 2 Jahre, die der ganze Spaß hier läuft. Jo. Und ich möchte mich auch heute wieder bei meinen Gästen bedanken, insbesondere eben bei Pia, bei Dominik und bei Andi. Es war mir eine wahre Freude, dass ihr heute dabei gewesen seid.
Aber gerne. Nächstes Mal sage ich auch mehr, wenn ich wieder gesund bin.
Jo, danke, danke. Auch Pia, ich glaube, du hast heute eine ziemliche One-Girl-Show gemacht. Also, das find, weil du einfach auch viel dazu erzählen hattest. Wir haben auch Themen ausgeklammert. Wir hatten jede Menge Sachen vor und ihr merkt einfach, bei einem Format wie diesem, da könnte das sonst stundenlang dauern. Und ich sag mal so, wir sind ein Podcast, der merkt, wenn er zu lang wird und wenn wir nicht mehr extra Themen reinpacken sollten. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.